Ich freue mich riesig hier, schon länger, dass ich heute hier oben stehen darf. Ich habe sogar neue Hosen gekauft, selber bestellt im Internet. Und hat sogar gepasst. Und ich habe mein schönstes T-Shirt angelegt. Genau. Und es sieht fast ein bisschen aus, dass ich mir hier ein neues Hobby zutue. Mal schauen. Und es freut mich, dass ihr alle hierher gekommen seid oder alle die, die daheim den Livestream schauen. Ja, heute, 14. April, ich weiß nicht, ob ihr daran wisst, aber heute ist ein historisches Datum. Hat jemand gesagt, ich müsste das zuerst anladen? Genau. Und zwar am 14. April 1912, kurz vor Mitternacht, kollidiert RMS Titanic auf ihrer Jungfraufahrt von Southampton nach New York mit einem Eisberg. Aufgrund der Schäden, die bei dieser Kollision passiert sind, ist sie dann rund 2 Stunden und 40 Minuten später, also am 15. April, im Nordatlantik versunken. Von diesen 2220 Passagieren sind 1514 ums Leben gekommen. Aus diesem Grund ist das nach wie vor eine der grössten Schiffskatastrophen überhaupt. Hier sieht man das Bild von der Titanic, wo sie ausgelaufen ist, am 10. April, aus dem Hafen. Und man könnte jetzt denken, so, ja, es war ein ganz grosses Schiff gewesen. Wenn ihr eine ganz gute Lupe habt, seht ihr dort auf dem Deck ein paar Leute stehen, man sieht es fast nicht. Also einfach als grösses Verhältnis. Ihr denkt vielleicht, ja gut, was hat jetzt da mit dem Thema zu tun? Und kann ich beruhigen, es hat gar nichts zu tun. Das ist einfach nur eine coole Geschichte, so zum 14. Das Thema ist die Offenbarung. Gut, die Offenbarung ist ein riesiges Thema. Da werden wir heute nicht fertig. Schon Kapitel 4 und 5, die ich mit euch, ist schon eine riesige Sache. Also, ich will hier nicht 6 Stunden predigen, so länger wie der Paulus. Ich will hier nicht, dass jemand zum Fenster rausgeht. Aber ich finde, die Offenbarung ist eines von den interessanteste Bücher in der Bibel, aber eben auch eins, das vielleicht noch, ja, nicht, wo man nicht so gerne hat oder wo man vielleicht auch ganz falsch versteht. Ich glaube, jeder von uns hat irgendeine Meinung dazu. Aber keine Angst. Also, wir werden uns heute nicht beschäftigen mit irgendwie apokalyptischen Szenarien. Auch nicht mit Atomkriegen und nicht mit Pandemien, weder noch mit künstlicher Intelligenz, mit Terminators oder was es da alles so für Ideen gibt. Wir beschäftigen uns mit Kapitel 4 und 5. Weil ich möchte ein bisschen aufzeigen, dass es in der Offenbarung um etwas ganz anderes geht, weder nur um die schrecklichen Bilder, die man vielleicht hier sieht. Und ich will mir jetzt auch so oben nicht irgendetwas auf meine Rolle einbilden, sondern ich habe mir gesagt, mein Job ist gemacht, wenn ihr heute nach dem Gottesdienst rausgeht und viel mehr Fragen habt als vorher. Ich bin gespannt. Zuerst mal ein paar Fakten zum Buch, zum ganzen Buch. Grundsätzlich mal der Autor, wer hat das geschrieben? Ganz am Anfang steht, der Autor stellt sich vor als Johannes, euer Bruder. Wir können davon ausgehen, dass es der Jünger Johannes ist. Er ist eigentlich wahrscheinlich einer der jüngsten Jünger gewesen, oder der Jüngste. Und dieser spezielle Mensch, das merkt man ein bisschen, wenn man sein Evangelium liest, dass da so ganz anders daherkommt als die anderen drei. Entstanden ist das Buch so ungefähr, ich weiß es ja nicht so genau, aber müsste irgendwo im Jahr 81 bis 96 sein. Einfach so ein bisschen der zeitliche Hintergrund. Ihr müsst euch vorstellen, im Jahr 70 haben die Römer durch den Feldherr Titus ganz Jerusalem zerstört, der Tempel ist zerstört. Die Juden haben kein Zuhause mehr, die sind überall zerstreut worden. Auch die Gemeinde von Jerusalem hat so auch nicht mehr wirklich existiert. Der Apostel Paulus war bereits tot, er ist gestorben zu Rom. Und unter dem römischen Kaiser Domitian haben die ersten weltweiten, also damals weltweiten, Christenverfolgungen angefangen. Die Gemeinden, die christlichen Gemeinden, die es gegeben hat, die haben bereits in der zweiten oder dritten Generation gelebt. Und die sind immer wieder durch so Irrlehren infiltriert worden. Schon früher, der Paulus in den Briefen erzählt von dem. Also wir können sagen, so die Zeit, da ist es ums Christentum jetzt wirklich nicht so gut gestanden. Denn man liest auch, oder man weiss, dass Johannes die Offenbarung auf der Felseninsel Patmos geschrieben hat. Das ist eine Insel in der griechischen Ägäis, also im Mittelmeer. Und dass er dort nicht ganz freiwillig war, er steht, dass er dort in der Verbannung war. Die ersten drei Teile der Offenbarung sind Briefe. Oder drei Kapitel sind Briefe an sieben Gemeinden. Das könnte man jetzt als Adressat anschauen. Ich will nicht weiter darauf eingehen, auf die ersten drei Kapitel, aber wenn in der Bibel oder in der Offenbarung speziell die Zahl 7 vorkommt, die perfekte Zahl, dann ist das immer so ein bisschen also da redet man eigentlich von allen Zahlen. Es steht vielleicht auch ein bisschen für die Unendlichkeit. Also die 7 Gemeinden, die sind eigentlich stellvertretend für uns alle. Für alle Gemeinden heute, wo wir gewesen sind oder wo es noch wird geben. Das heisst, der Adressat sind eigentlich wir, alle. Ja, warum? Genau. Warum finde ich jetzt, oder warum habe ich mir das Thema ausgesucht? Warum finde ich die Offenbarung so ein spannendes Buch? Mir ist aufgefallen beim Lesen, dass Jesus sich da durch das Buch direkt an seine Gemeinde wendet. Sehr direkt. Natürlich benutzt er den Johannes, der das aufschreibt. Und dann ist je nachdem, wie man es liest, ist noch ein Engel, der im Johannes diese Botschaft überbringt, aber sie stammt direkt von Jesus. Und das hat mich irgendwie erstaunt. Und es erstaunt mich eigentlich, dass es mich erstaunt. Weil, ja, ich meine, Jesus könnte jederzeit da zack erscheinen und uns allen das direkt erzählen. Oder? Es kennt keine Grenzen so. Wieso soll er da nicht einen Brief persönlich verfassen? Oder? Genau. Die ganze Geschichte aber, wie die Offenbarung geschrieben ist, wie sie erzählt ist vom Johannes, das sind Visionen. Das ist ein Bildersprache. Der Johannes probiert in vielen Kapiteln irgendetwas zu beschreiben, wo man gar nicht beschreiben kann mit der Sprache. Weder mit Griechisch noch Hebräisch, auch nicht mit unserer Sprache heute. Aber er probiert es gleich, er macht es gleich. Irgendwie kommt in der ganzen Offenbarung, zum Beispiel Kapitel 12, kommt die Weihnachtsgeschichte vor, wenn man das so liest. Auf eine ganz andere Art und Weise. Man könnte würde heute vielleicht sagen, auf eine epische Art, in einer Bildersprache. Aber für viele ist eben die Offenbarung selber ein Buch mit 7 Siegeln. Das Buch kommt vor, Kapitel 5. Und auf eine gewisse Art und Weise ist die Offenbarung wie kodiert. Wenn man das wörtlich liest, eben dann hat man die Bilder irgendwo im Kopf. Aber viele Sachen sind wahrscheinlich gar nicht so, wie sie wörtlich dargeschrieben sind, sondern man braucht, ich sage es direkt, im Prinzip braucht man den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Viele Sachen sind eine Art wie Rätsel oder die Botschaft ist irgendwo zwischen den Zielen. Man kann sie nicht direkt fassen. Das finde ich faszinierend. Nochmal kurz zum Johannes. Ihr kennt das Bild. Es ist das Bild vom Abendmahl von Leonardo da Vinci. Und ich finde es immer wieder interessant, dass sie da irgendwann mal noch unten in eine Tür reingehauen haben, oder? In dieser Kirche. Wahrscheinlich war es nicht von Anfang an denkmalgeschützt. Heute ist es so. Und das Bild zeigt ja eine Szene vom Abendmahl, vom letzten Abendmahl. Die Szene, wo Jesus den Jüngern sagt, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger diskutieren, wer ich da jetzt sein könnte. Darum, Jesus hockt da damit, wie ganz cool. Und die Jünger rundherum, die sind so in Aufruhr, die diskutieren und so, wer ist das eigentlich und so. Und da gibt es, also es gibt auch einen ein Eintrag, ist auf dem Wikipedia, könnt ihr dort nachlesen, schauen, finde ich noch gut. Es ist hier beschrieben, welche Person jetzt hier, welche Jünger sind. Und da hockt auf der rechten Seite von Jesus, hockt. Man könnte meinen, so ein bisschen, das ist wahrscheinlich eine Frau, so mit langen Haaren, so ein bisschen fein, oder? Auch ein bisschen bleich oder so, ein bisschen jung. Und jetzt sagt, das scheint eben der Jünger Johannes. Der Leonardo da Vinci hat dem Johannes ganz bewusst ein bisschen ein anderes Aussehen gegeben, wie diesen Jünger. Und ich gehe nicht davon aus, dass er gewusst hat, wie die Jünger ausgesehen haben, oder? Aber er hat das bewusst gemacht, um die Andersartigkeit des Jünger Johannes zu betonen. Er muss ein sehr feinfühliger, sensibler Mensch gewesen sein. Der Jünger, der Jesus besonders lieb hatte, sagt Jesus selber. Oder steht im Johannesevangelium so. Und er war auch der einzige Jünger, der unter dem Kreuz gestanden ist, bei der Kreuzigung. Das ist auch noch speziell. Also es muss da ein sehr inniges Verhältnis gegeben haben. Und heute würde man vielleicht sagen, der Johannes, der war hochsensibel. Der hat einfach ein bisschen anders gestickt. Die richtige Person. Knopf. Die richtige Person für so Visionen. Jetzt, der Predigtext. Ganz Kapitel 4 und 5. Ist relativ lang, oder? Ich werde jetzt hier da nicht alles ablesen. Aber ich habe etwas markiert, auf was ich ein bisschen eingehen will. Und die können es vielleicht selber ein bisschen lesen. Oder haben vielleicht irgendwie die Bibel oder das Handy dabei. Wir probieren einfach auf das ein bisschen einzugehen, wo mir wichtiger scheint. Also ganz am Anfang vom Kapitel 4 wird Johannes vom Heiligen Geist ergriffen. Er wird in den Himmel transportiert. Steht da. Dabei ist oben und unten Himmel und Erde nicht eine räumliche Distanz, sondern mehr eine geistige. Das heisst, es soll zeigen, dass es eine Trennung gibt zwischen Himmel und Erde, zwischen Sünde und Herrlichkeit, zwischen der sichtbaren Welt und der unsichtbaren. Wenn da, wo da passiert, für da gibt es eigentlich gar kein Wort, um das direkt so beschreiben. Dann wird der Thron beschrieben, wo jemand drauf hockt. Und die Gestalt ist so, die leuchtet so wie Edelstein, in Regenbogenfarben, schimmernd wie Smaragd. Das ist so das Schönste, was man sich so vorstellen können. Und der Thron ist die zentrale, also das ist der Mittelpunkt von dieser Vision, dieser ersten. Und schon der Daniel oder auch im Ezechiel, auch im Jesaja kommt die Vision vor von dem Thron, von dem Thronsaal, von dieser Macht, von dieser Herrlichkeit, von dem auf dem Thron hockt. Dann geht es weiter. Vor dem Thron hat es andere Thron, 24, und dort hockt auch jemand drauf. Und die 24 Gestelltesten, die haben weisse Gewänder an, goldige Kronen haben sie an. Und es ist nicht so ganz klar, das ist nie so recht gefunden, die 24 Ältesten, da gibt es nicht so direkte direkte Deutung, wer jetzt das genau ist. Aber als sie Kronen tragen und auch auf dem Thron hocken, das deutet ein bisschen auf ihre Würdigung her, oder? Das müssen irgendwelche Leute gewesen sein, die vielleicht als Märtyrer gestorben sind oder die stellvertretend für die ganze Menschheit dort stehen oder eben hocken. Und sie haben ja auch eine Funktion, sehen wir später. Dann der Thron selber, der auf dem Thron hockt, da gibt es Blitz und Donner. Es brennen 7 Fackeln vor dem Thron. Das sind wieder 7. Das sind 7 Geister, soll das verdeutlichen. 7 Geister von Gott. Die perfekte Zahl, das ist gleich der Heilige Geist, der hier schon mal vorkommt. Und man sieht vor dem Thron etwas wie ein Meer, wie Glas, durchsichtig oder Kristall. Es sieht so aus, aber es besteht nicht aus dem. Es wird nicht gesagt, dass es aus dem besteht. Und es sind 4 mächtige Lebewesen beschrieben, die überall mit Augen bedeckt sind. Jede sieht anders aus, wie ein Löwe, wie ein Stier. Oder wie ein Mensch oder wie ein fliegender Adler, wo innen und außen mit Augen bedeckt sind. Und da ist man sich ziemlich einig, dass da so ein geistliches Wesen beschrieben worden ist. Gott hat auch geistliche Wesen, himmlische Wesen erschaffen. Nicht nur, also nur nicht uns und nicht nur da, wo wir sehen, sondern auch Sachen oder Lebewesen, die wir nicht sehen. Zum Beispiel Engel oder in dem Fall wären das Seraphen. Ihre Aufgabe ist, Tag und Nacht die Herrlichkeit von Gott auszurufen. Also der Lobpreis Tag und Nacht, ständig. Sie erzählen oder sie werden symbolisiert mit diesen Bildern wie Würde und Macht, Stärke, Ausdauer, Intelligenz, Umsicht. So ein Wesen, das wir uns schwierig vorstellen können. Und schon im Jesaja lesen wir von diesen Wesen. Und die sagen etwas. Eben, die haben den Lobpreis. Die preisen Gott, der auf dem Thron ist. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute da ist und der kommen wird. Das sagen die. Und es fällt auf. Gott, ihre Lobpreis ist einzig und allein Gott gewidmet. Da steht dann hier nochmal, ab Vers 9. Und dort ist auch beschrieben, dass dann immer, wenn sie da machen, diese Raffen, dass die 24 Ältesten, dass die auf die Knie gehen, ihre Kronen ablecken und auch Gott anbeten. Also sie legen ihre Kronen ab zum Zeichen, dass sie untergeordnet sind. Das ist das Zeichen von einer Hierarchie, dem Thronsaal, wo innen gibt es eine ganz klare Hierarchie. Und nur Gott selber ist würdig, dass er den Lobpreis empfängt. Das war das ganze Kapitel 4. Das Kapitel 5. Das hat so eine Überschrift, das Buch mit den sieben Siegeln. Ich habe mal gehört, dass früher im Originaltext, dass es da gar keine Überschriften gegeben hat zu diesen Kapiteln. Da kommt eine Schriftrolle vor, wo innen und außen beschrieben ist. Also in dieser Zeit hat es keine Bücher gegeben, so wie wir sie heute kennen, sondern man hat auf Schriftrollen geschrieben und man hat das innen und außen beschrieben. Einfach aus dem Platz, vom Platz her. Papier oder die Stoff, nicht Papier, Papyrus, was auch immer. Das war teuer. Und es ist mit sieben Siegeln versiegelt. Nicht nur mit einem, wie man das früher gemacht hat, so amtlich, beglaubigt, offiziell, sondern gerade mit sieben. Da kommt wieder sieben vor, merkt es. Also das, da handelt es sich um ein offiziell beglaubigtes Dokument. Da steht etwas Wichtiges drin. Und es war immer so ein bisschen die Frage gewesen, wer darf die Segel auftun, oder? Wer darf dort reinschauen? Wer ist da würdig? Und es wird ein Engel beschrieben, der den sucht, der würdig ist. Und es ist ein trauriger Moment, im ersten Moment. Da ist niemand da. Und das ist noch interessant, es ist niemand im Himmel und niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Sogar niemand, der jemals existiert hat, ist da, wo würdig wäre. Vielleicht noch etwas, was ich vergessen habe, zu erklären. Die ganze Szene von dem Thronsaal, in dem Himmel, müsst ihr euch in der Ewigkeit vorstellen. Also, ihr müsst euch völlig verabschieden von Raum und Zeit, weil ewig ist nicht einfach so eine sehr lange Zeit, sondern es ist einfach das Fehlen von Zeit. Also, da ist einfach weder ein Anfang noch ein Ende. Das heisst, bis dann ist wirklich niemand würdig. Da kommt aber einer von den 24 Ältesten und sagt, du musst nicht traurig sein, da ist einer, der Löwe von Juda. Der ist würdig. Der hat gesiegt und er ist ein Nachfolger von David, dem König David. Das heisst, der Titel, den er ihm da gibt, der Löwe aus Juda, ist einer der ältesten Titel vom Messias, was es in dem Alten Testament gibt. Und als Nachfahren vom König David, das zeigt auf seine himmlische Herkunft, eben nicht auf die himmlische, sondern auf die irdische Herkunft vom Messias. Er sagt also, da ist einer, der ist würdig. Und dann kommt eine von den zentralen Szenen, da taucht vor dem Thron ein Lamm auf. Ein Lamm, das aussieht, wenn es geschlachtet worden wäre. Jetzt können wir sich so vorstellen, also hier stellen wir da vor, und ich habe da auch bewusst so ein bisschen auf Bilder verzichtet, da muss sich jeder selber ein bisschen machen im Kopf, oder? Das ist die Szene, und jetzt geht da plötzlich so ein Spotlight an, oder? Jetzt kommt da plötzlich ein Fokus auf das Lamm. Da verändert sich plötzlich etwas, das Lamm tritt auf, und natürlich sieht Jesus nicht wie ein Lamm aus, es beschreibt sein Wesen. Er ist das Opfer. Und so wie er beschrieben wird, mit diesen 7 Hörnern und diesen 7 Augen überall, das beschreibt sein Wesen, seine Allmächtigkeit und seine Allmacht. Allgegenwart. Und Jesus ist würdig, diese Segel zu brechen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen. Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Es ist auch das jüngste Buch, so, mit der Entstehung. Das ist logisch, steht zum Schluss. Aber das ist vorher, wir kennen die Ostgeschichte, oder? Und in dem Sinn ist die Offenbarung die Fortsetzung von der Ostgeschichte. Dass alles, was hier beschrieben wird, wird erst möglich durch all das, was Ostern passiert ist. Und auch an das, was dann später zwischen Pfingsten und so passiert ist. Also das ist eine Fortsetzung von dieser Geschichte. Die Geschichte um Ostern, oder alles, was im Evangelium steht, das wäre irgendwie unvollständig, wenn es diese Szene nicht gäbe. Er nimmt also die Schriftrolle in seine Hand, oder übernimmt die, und das ist ein Zeichen von der Machtübergabe. Gott übergibt ihm in der rechten Hand die Vollmacht. Er ist würdig geworden. Und die Übergabe, die Würdigung, die steht bereits in Daniel 7, Vers 13 bis 14. Das ist eine Vision von Daniel, die das schon vorausgesehen hat im Alten Testament. Und dann gibt es da die Schalen, die mit Weihrauch gefüllt worden sind. Die waren vorher nicht da gewesen. Und die werden ausgegossen. Und da steht sogar direkt, das sind Gebete von allen, die zu Gott gehören. Das sind unsere Gebete. Also es wird hier beschrieben, dass unsere Gebete direkt vor den Thron kommen. Die werden so wahrscheinlich in ein Feuer ausgegossen und dann riecht das so und erfüllt den ganzen Thronsaal. Und so im übertragenen Sinn gesagt, oder, ist es so, wenn wir kommen direkt vor den Thron mit unseren Gebeten. Wir müssen nicht mehr das delegieren oder wir können es nicht mehr delegieren in irgendjemandem, der einmal im Jahr in den Tempel geht, nach dem alten, zweiten Bund, sondern wir kommen direkt. Und das hat mit dem Lamm zu tun und was das Lamm gemacht hat für uns. Und dem Lamm wird jetzt ein neues Lied gesungen. Es steht wirklich ein neues Lied. Alle singen ein neues Lied. Zur Würdigung, was das Lamm gemacht hat, dass es geschlachtet worden ist, dass durch sein Blut Menschen freigekauft worden sind, das richtet sich an alle Völker. Nicht ausgeschlossen an Juden, nicht an Weisse oder alle. Es sind alle Nationen und Völker angesprochen. Sie werden durch das zu Königen gemacht und Priester. Durch das, was das Lamm gemacht hat, das, was Jesus gemacht hat am Kreuz. Und das wird hier nochmal betont. Und jetzt steigen auch die Engel in den Lobpreis mit ein. Und der Lobpreis ist jetzt nicht nur Gott gewidmet, sondern dem Lamm. Oder steht sogar, allein dem Lamm gehören alle Macht und alle Reichtum und Kraft und Ehre, Herrlichkeit, Anbetung. Da wird jetzt das Lamm angebetet. Und alle im Himmel, auf der Erde, wie vorhin im Totenreich, aber auch jetzt Geschöpfe aus dem Meer, die rufen, Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebühren dem, der auf dem Thron sitzt, also
doch auch Gott, oder?
Und dem Lamm für immer und ewig. Und auch die 24 Ältesten tun das mit dem Amen bestätigen. Vorhin schon gesagt, Nachfolge oder Fortsetzung von der Ostergeschichte. Der Johannes, der das sieht und beschreibt, der Johannes, das muss, wir können sagen, er ist ein Jünger gewesen, klar. Man kann auch sagen, er war ein Prophet gewesen, oder? Er hatte eine Vision gehabt. Er war ein Apostel gewesen, ein Pastor, ein Visionär, aber auch ein Künstler. Er beschreibt auf seine künstlerische Art, befähigt vom Heiligen Geist, die Visionen, er malt hier ein Bild, das ganz anders ist, wo uns zeigt, wie die Realität wirklich ist, dass es Sachen gibt, die wir nicht sehen, nicht können sehen. Und er schenkt uns durch das ganz eine andere Perspektive, wie eine Brille, dass wir die Menschheitsgeschichte, oft brutale Menschheitsgeschichte, besser können verstehen und interpretieren. Diese Szene ist die zentrale Szene der ganzen Offenbarung. Kapitel 4 und 5. Und natürlich möchte ich euch ermutigen, die Offenbarung zu lesen. Und wenn ihr das machen wollt und verstehen, dann müsst ihr die zwei Kapitel, da wo da passiert, müsst ihr zuerst lesen und verstehen. Weil alles, was nachher beschrieben wird, all die Geschichten, unter anderem die Weihnachtsgeschichte, Kapitel 12, oder das neue himmlische Reich, die endgültige Besiegung vom Tod, das alles könnt ihr nur verstehen, wenn ihr diese Szene versteht. Da bin ich überzeugt. Das ist die zentrale Vision. Und sie verändert etwas total. Sie haben es vielleicht gemerkt, dass da möchte ich herweisen, oder? Die Szene im Kapitel 4, wo Gott gelobt wird, und nachher, dass die Erscheinung vom Lamm, die verändert den Lobpreis. Lobpreis gibt es in diesem Thronsaal, gibt es nur Lobpreis. Und vor 2000 Jahren hat sich das völlig geändert. Nochmal wiederholen, Kapitel 4 und 5 sehe ich als Schlüsselstelle zum Verständnis von der ganzen Offenbarung. So, jetzt sind wir durch mit dem Predigttext. Jetzt kommen die interessanten Fragen. Ja, warum gibt es das Buch? Was hat das für die Botschaft? Was bedeutet das? Oder was hat das bedeutet für die damaligen Gemeinden? Einleitung gesagt, die Gemeinden, die sind in einer schwierigen Situation gestanden. Es hat nicht ganz so gut ausgesehen, oder? Und man hat wahrscheinlich langsam so überall in der Region so ein bisschen gemerkt, die Christen und so, das sind nicht jetzt einfach irgendwie, das ist nicht eine neue Strömung vom Judentum, das ist etwas Eigenständiges, etwas anderes. Die lehnen gewisse Sachen ab, die machen etwas anderes, man verliert die Kontrolle da und so. Und das hat Angst auf den Plan gerufen. Angst ist immer schlecht, ist ein schlechter Berater. Aus Angst ist Verfolgung entstanden. Verfolgung ist nicht schön. Manchmal ist eine Nachfolge sehr unbequem. Aber sie hat dazu geführt, dass sich das Christentum noch viel stärker, noch viel schneller ausbreitet hat im arabischen Raum. Oder damals, muss man sagen, weltweit. In dem Kapitel 4 und 5 wird einerseits Gott beschrieben als mächtig und herrlich. Es wird aber auch beschrieben, wie die Beziehungen sind zu seinem Sohn. Und dass Gott auch aus Geistern besteht oder aus dem Heiligen Geist. Ihr müsst euch vorstellen, dass im Jahr 80 oder 90, das wird noch, von dort her wird das noch Jahrhunderte dauern, bis man sich irgendwann auf die Trinität geeinigt hat. Also auf die Dreieinigkeit. Zwischen hat man sich immer gefragt, ja, weißt du jetzt, gibt es jetzt einen Gott oder sind es jetzt drei? Oder wie hängt das zusammen? Völlig anders und gleich eins. Das kommt hier auch vor. Und es hat Diskussionen gegeben, Jahrhunderte. Insgesamt ist dieser Teil der Bibel, finde ich, einer der grössten Heilsversprechen, die es gibt in der Bibel. Der Thron wird zwar im Alten Testament schon beschrieben, das war für Juden auch nichts Neues gewesen. Es gibt Prophezeiungen, wie ich gesagt habe. Aber die Botschaft an die Gemeinde zeigt einfach, wie das Verhältnis wirklich ist. Und Jesus selber sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist ein geistiges Reich. Und der Horizont, den wir heute haben, der ist sicher ein anderer, als die Leute dort zu machen. Und mit diesem Interessanten, zweite, dritte Generation, oder? Also das Evangelium, das muss ja immer weitergegeben werden. Das ist ein Prozess, den jede Gemeinde kennt, das kennen wir auch, oder? Und jede Generation muss selber für sich herausfinden, was Nachfolge bedeutet, was das bedeutet und den Weg selber finden. Dann ist natürlich logischerweise irgendwann die Frage, ja, was bedeutet jetzt die Botschaft für uns heute, hier, nach 2000 Jahren, ist unser Verständnis völlig anders. Und Wort hat so eine coole Eigenschaft, finde ich. Weil die Worte, die hier beschrieben worden ist, die bleibt einfach immer wahr. Egal, wie sich alles verändert, der Zeitgeist und die ganze Geschichte, spielt keine Rolle. Da, wo du wahr warst, ist auch heute noch wahr. Jesus will mit dieser Botschaft klarstellen, dass unsere Vorstellung von Realität nicht umfassend ist. Und es wird nochmal betont, dass es einen neuen Bund gibt, und dass der Bund sehr vieles verändert. Dass er Zentrum wird von der Anbetung. Für mich ist das, was hier beschrieben wird, in Kapitel 4 und 5, der Ursprung von unserer Kultur. Der Ursprung von unserer christlichen Kultur und unserer Anbetungskultur. So wie wir sie heute kennen. Das Lamm wird angebetet. Und die Menschen, die das hören und glauben, die werden es sehen. Die Offenbarung erzählt keine unbarmherzige Geschichte von Zerstörung oder Rache und Vergeltung. Wir können es so verstehen in den nachfolgenden Kapiteln. Aber die Apokalypse, die hier wirklich beschrieben wird, das Ende der Welt, so wie wir sie kennen, die hat nicht das Ziel, einfach alles zu zerstören, sondern die hat das Ziel, Gott zu verherrlichen. Gott als König zu verherrlichen. Ich werde zum Abschluss noch beten. Gott, du hockst auf dem Thron und dein Name ist heilig. Du wirst den Himmel und die Erde vereinigen. Du wirst den Tod endgültig besiegen. Danke, dass du auf unterschiedliche Art und Weise von deinen Dienern deine Botschaft hast beschrieben und zu uns redest. Danke, dass du uns nicht aufgegeben hast, dass du von deinem Thron, den du schon vorher gehabt hast, den du schon ewig hast, runtergekommen bist zu uns und uns die Möglichkeit gegeben hast am Kreuz, dass wir zu dir kommen und direkt vor deinen Thron kommen können. Gib uns deinen Geist, damit wir verstehen, was wir hier lesen, dass wir hören und sehen, was hier steht. Lass uns erkennen, dass du das Zentrum bist von unserem Lobpreis. Du hast dich aufgemacht, das Böse zu besiegen. Und du hast den Sieg errungen. Für ewig. Amen.